Business, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Heute tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle betrifft oder jedenfalls betreffen sollte. Verantwortung. Doch nicht im moralischen Zeigefingersinn, sondern ganz konkret, wie Unternehmen Verantwortung übernehmen können. Für unsere Umwelt, für ihre MitarbeiterInnen und für die Zukunft. Dabei spielt für unseren heutigen Gast Wasser eine entscheidende Rolle. Er sieht Wasser nicht nur als Lebensmittel, sondern als Kulturfrage, als Zeichen von Wertschätzung gegenüber Menschen und Umwelt. Robert Stolz ist ein Unternehmer mit, sage ich jetzt mal, grüner Vision. Er ist Geschäftsführer von Kalligen Austria. Seit 25 Jahren arbeitet er in der Branche und hat den Wandel vom einfachen Wasserspender zur strategischen HR-Maßnahme mitgestaltet. Wir sprechen heute darüber, wie Arbeitgeber durch bewusste Entscheidungen sowohl die Umwelt schützen als auch die Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter fördern können. Lieber Robert, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich freue mich sehr, weil du hast uns eine Überraschung mitgebracht. Ganz viele Wasserflaschen, Thermosflaschen. Und zwar nicht nur einfach, damit du uns eine Freude machst, sondern da steckt ein Gedanke dahinter, oder? Was genau steckt da dahinter?
Ja, genau. Also wir bemühen uns sehr, dass wir in Österreich eine Refill-Community aufbauen und somit haben wir den Gedanken im Kopf, wirklich, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin, wenn sie das Haus oder das Zuhause verlässt, eine Refill-Flasche in der Hand hat, um über den Tag zu kommen, insofern, dass man sich selbst die Wasserflasche wieder auffüllt und nicht irgendwo on the go in einem Lebensmittelhandel kaufen muss oder bei einem Verkaufsautomaten und dann auch mit dieser Pfandthematik in Berührung kommt, sondern jeder kann eigentlich dafür Sorge tragen, dass man mit einer Trinkflasche, die man bei sich hat, eigentlich einen sehr guten, nachhaltigen Fußabdruck beim Wassertrinken sozusagen im Fokus hat.
Und nachdem wir unseren Wasserhaushalt jetzt aufgefüllt haben, starten wir gleich mit wir nennen das Gedankensprung, mit unserer Aufwärmrunde. Ich habe so ein paar kurze Gedanken mitgebracht. Bitte beantworte die einfach so spontan und kurz wie möglich.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Verantwortung bedeutet für mich,
die Zukunft nachhaltig zu definieren.
Der größte Hebel für mehr Nachhaltigkeit in Unternehmen ist?
Ein Vorbild zu sein.
So viel Wasser trinke ich täglich?
Mindestens 2 Liter.
Arbeitgeber der Zukunft sind?
Arbeitgeber, die den Fokus auf den Menschen haben und nicht auf reine Automatisierung oder auf künstliche Intelligenz.
Eine Entscheidung, die ich nie bereut habe?
Im Unternehmen zu bleiben. 25 Jahre
schon
lang.
Schon sehr lange. Wenn ich heute neu anfangen müsste, würde ich?
Manchmal mehr Risiko eingehen.
Kommen da ganz bestimmte Situationen in Erinnerung oder einfach allgemein?
Ja, das hat vielleicht mit meinem Charakter zu tun. Bin eher zurückhaltender und schaue mir Dinge eher aus einer ruhigeren Perspektive an. Manchmal ist es aber negativ, weil es beinhaltet, dass man auch Opportunitäten auslässt und ja, man muss einfach mehr wagen, also und auch manchmal ein Risiko eingehen. Aber das Ganze halt in der Balance, dass man nicht sich in der falsche Richtung entwickelt.
Robert, du bist jetzt gerade zu uns in den 18. Stock mit dem Lift gefahren. Stell dir vor, wir wären da gemeinsam raufgefahren und ich hätte im Lift die Frage gestellt, warum ein Wasserspender mehr mit guter Führung zu tun hat, als man denkt. Was hättest du mir da in diesen, ich denke mal so 20 Sekunden, geantwortet?
Ja, ein professionelles, also ein Wassertrinksystem ist heutzutage schon ein Ausdruck für ein Unternehmen, wie sie gegenüber dem Mensch und der Umwelt sich positioniert. Und in welcher Form auch immer, ob das jetzt Flaschenwasserspender sind oder leitungsgebundene Wasserspender, Tap-Systeme, was auch immer. Aber das Wassertrinken, das kein Mensch kann sich dem entziehen. Der Körper braucht einfach Flüssigkeit. Und in welcher Art und Weise man das als Arbeitgeber definiert, das ist dann ein Statement gegenüber dem Mitarbeiter.
Wir sind schon oben angekommen im 18. Stock, aber wir reden natürlich noch weiter. Aber denkst du, ist, also sagen wir jetzt mal von 30 MitarbeiterInnen, wie vielen davon ist das bewusst, wie gesund oder eben auch nicht ganz so gesund das Wasser ist, das man trinkt? Ist das Bewusstsein schon so weit angekommen, dass es für alle dann auch diese Wertschätzung mitbringt?
Ja, also wir als Culligan Austria, wir haben 174 Mitarbeiter. Also wir sind wirklich eine große Organisation allein in Österreich. Und wir sind wahrscheinlich das größte Unternehmen in Österreich, das sich rein mit dem Thema Wasser trinken beschäftigt. Also wir gehen ja richtig raus in den Markt, in die Unternehmen rein. Vermitteln ein Wissen, wie man sozusagen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Wassertrinken animiert. Und dementsprechend können wir schon sagen, es kommt darauf an, wie man es dem Mitarbeiter zugänglich macht und in welcher Art und Weise und wie nachhaltig es ist. Also heutzutage rein darüber zu sprechen, du musst jetzt so und so viel Wasser trinken, dass du effizient oder produktiv bleibst, das war die Argumentation vor 10, 15, 20 Jahren. Ja, dann ist es vielfach um Convenience und Service gegangen. Ja. Aber heute spielt eigentlich seit den letzten 5 Jahren das Thema Nachhaltigkeit die überwiegende Rolle. Wie trinkt man Wasser? Ja, und mit leitungsgebundenen Systemen, also ein Wasserspender, wo man das eigene Leitungswasser nutzen kann, dann mit Kohlensäure veredeln kann, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr, Plastikflaschen einzukaufen, Einwegplastik oder auch Glasflaschen in Mehrwegglasflaschen in Kleingebinden. Das bewirkt so viel Aufwand und auch negativen CO2-Fußabdruck. Das kann man an und für sich alles sehr schön in eine nachhaltige Richtung bringen. Und professionelle Wassertrinksysteme gibt es heute zum Beispiel auch in einer sehr schlanken Art und Weise in einem Wasserhahn, also ein Tap-System, wo heiß, kalt und Sparklingwasser aus einem Wasserhahn herauskommt, in einer Teeküche oder auch in privaten Haushalten. Da erspart man sich einfach so viel Mühe und es gibt keine Notwendigkeit mehr, abgefüllte Wässer einzukaufen.
Du hast es vorhin schon erwähnt, du bist schon sehr lange im Unternehmen. Du warst ja bereits bei Culligan Austria, als das Unternehmen 1997 aus der Greiner Gruppe heraus gegründet wurde. Was hat dich denn damals motiviert, in die Wasserspenderbranche einzusteigen und was treibt dich heute nach über 25 Jahren an?
Ja, es war damals mein erster Job, kann man sagen. Also da war ich blutjung und bin vom Bundesheer gekommen. Der erste Eindruck oder der Einstieg in das Unternehmen war aus Neugierde, weil als der Wasserspender, den wir damals in den Markt gebracht haben, als erstes Unternehmen Österreichs, und da war die Greiner Gruppe sehr innovativ. Greiner hat ja diese 19-Liter Flaschen, die sogenannten 5 Gallons, wie sie international heißen, produziert für den europäischen Markt, aber es hat niemanden gegeben, der eben das Service anbietet in Kombination mit den Wasserspendern. Und mich hat das Produkt so gereizt und gefesselt, ja, schon als junger Mensch, weil es war so innovativ, etwas, was ich zuvor noch nicht gesehen habe. Ja. Und dann habe ich im Vertrieb angefangen, bin dann in die ganzen Firmen in Linz und Umgebung reingegangen, wollte das Produkt forcieren und da war die erste Reaktion sehr bescheiden, würde ich mal sagen. Also es hat wirklich lange gedauert, bis wir Gehör gefunden haben, weil damals war das Mindset des Unternehmens oder der Arbeitgeber, dass die Verantwortung über die Gesundheit der Mitarbeiter bei den Mitarbeitern selber gelegen ist. Und somit war die Notwendigkeit für ein Wasserspender und gesundes Wasser trinken nicht vorhanden. Die Leute haben sich damals mit Kaffee mehr beschäftigt als mit dem Thema Wasser trinken. Und wir haben dann wirklich viele, viele Jahre benötigt, haben viel Aufklärungsarbeit am österreichischen Markt machen müssen, dass wir überhaupt das Produkt positionieren. Also sind 7 Jahre ins Land gestrichen, bis wir das erste Mal positiv waren. Ja, und so einen langen Atem kann man eigentlich nur haben, wenn man auch Eigentümer hat, die wirklich ein langfristiges Ziel verfolgt. Und da können wir auch sehr dankbar darüber sein, dass die damaligen Eigentümer Greiner Gruppe und auch die Familie Greiner, da so viel Geduld aufgebracht hat.
Und hat sich das jetzt mittlerweile geändert? Also sehen die meisten Arbeitgeber da auch ihre Verantwortung, was die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen betrifft?
Ja, also wir haben heute 32.000 Wasserspender positioniert in Österreich. Von den 500 größten Unternehmen Österreichs sind mittlerweile über 400 Kunde. Das heißt, das Thema Wasser trinken aus einem professionellen Wassertrinksystem, einem Wasserspender, ist voll in der Gesellschaft angekommen. Eine professionelle HR-Abteilung, die sich wirklich mit dem Thema gesunde Ernährung, gesundes Trinkverhalten, Benefits für den Mitarbeiter, Mitarbeiterin beschäftigt, kann sich dem Thema nicht entziehen. Und das ist auch wichtig so, ja, weil man muss auch eins sagen, Österreich hinkt ja hier im internationalen Vergleich sehr, sehr hinterher. Also wir sind ja fast an letzter Stelle im internationalen Vergleich, hat aber damit zu tun, weil es in Österreich eine sehr gut aufbereitete Mineralwasserwirtschaft gibt. Ja, wir sind über viele Jahrzehnte über die großen Brands, die ja jeder kennt, marketingtechnisch sehr konditioniert worden. Der Österreicher, wenn er über Mineralwasser spricht, dann hat er eigentlich eher im Kopf, das ist Sparklingwasser, ja, oder Sprudelwasser. Das heißt, wenn jemand im Gasthaus ein Mineral bestellt, dann will er eigentlich nur ein Sprudelwasser haben. Ja. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, aber dieses Wasser mit eigener Kohlensäure selbst aufzubereiten, und wir bringen das in die Köpfe der Österreicher und können damit wirklich punkten, und große Betriebe, große Unternehmen haben das Thema aufgegriffen, um einfach Nachhaltigkeit auch zu zeigen den eigenen Mitarbeitern gegenüber.
Aber jetzt abgesehen vom Sprudelwasser, das stille Wasser, da könnten ja viele auch sagen, na, wir haben eh so ein gutes Wasser in Österreich, das kann man ja einfach aus der Leitung trinken. Das würdest du nicht empfehlen, oder?
Nein, absolut. Also das österreichische Leitungswasser ist hervorragend, hervorragende Qualität. Aber was nützt das beste Wasser, wenn es nicht getrunken wird? Ja, und als Gegenargument, oder es ist einfach ein Faktum, dass in Österreich 680 Millionen Liter Wasser in Flaschen abgefüllt werden von den großen Mineralwasserbrands. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert im europäischen Vergleich. Also Österreich hat einen extrem hohen Pro-Kopf-Verbrauch von Mineralwasser in Flaschen. Und jetzt könnte ich die Gegenfrage stellen, warum ist es so, wenn wir das beste Wasser aus der Leitung haben?
Naja, vielleicht, weil es irgendwie nicht so gut schmeckt aus der Leitung, oder vielleicht auch, weil man ja dann doch wieder im Kopf hat, erst so gesund ist es jetzt auch nicht von der Leitung. Was passiert denn dann, wenn es nicht direkt aus der Leitung kommt, sondern eben aus dem Wasserspender? Was macht das Wasser da? Wie verändert das Wasser?
Also wir verwenden in den Spendersystemen eigentlich nur einen Aktivkohlefilter. Damit werden Schwebstoffe herausgenommen oder unangenehme Geschmack wie zum Beispiel Chlor. Aber dann bleibt das Wasser an und für sich natürlich. Man kann noch UV-Technologie verwenden, wenn es irgendwie bakteriologisches Problem gibt oder hygienische Themen. Aber sonst bleibt es eher unbehandelt, und man kann es dann mit Kohlensäure anreichern. Und das macht's aus, weil man hat ein anderes Trinkerlebnis, wenn das Wasser dann gekühlt ist und mit Kohlensäure versetzt, und dann ist es schon ein schönes Trinkerlebnis. Ja, also nur den Wasserhahn aufzudrehen und manchmal passt die Temperatur nicht. Gerade jetzt, wir sind jetzt hier im 18. Stock, kann man vorstellen, bis das Wasser hier oben ist, ist die Temperatur von 8 Grad wahrscheinlich auf 15 Grad hochgegangen und dann schmeckt es einfach nicht mehr.
Und beim Wasserspender kann man aber auch heißes Wasser, so Teewasser, runterlassen, oder?
Genau, genau, ja.
Jetzt war Wasser für uns in Österreich oder ist ja nach wie vor eine Selbstverständlichkeit, ganz im Gegenteil zu vielen anderen Ländern. Glaubst du, wird sich das durch den Klimawandel ändern? Können wir auch in 10, 20 Jahren das Wasser noch ganz unbedenklich aus der Leitung trinken?
Ja, da bin ich schon der Meinung. Also Österreich ist da sicherlich gesegnet von den geologischen Gegebenheiten, Wasserknappheit. Ist, glaube ich, keine so große Rolle. Es gibt schon im Süden von Österreich, in Kärnten, gibt es immer wieder Vorfälle, wo auch dann Gemeinde eine Rationierung des Wassers der Bevölkerung mitteilen. Oder diese Poolbefüllungsthematik ist jetzt auch in Oberösterreich angekommen. Aber trotzdem, wir sind da wirklich gesegnet. Was definitiv kommen wird, ist, dass wir durch diesen Klimawandel eine verstärkte Erwärmung spüren. Ja, also es gibt ja viele Forscher, die sagen, dass der Alpenraum ja viel, viel mehr exponiert ist von diesen Wärmeerscheinungen. Also wenn wir jetzt darüber reden, heute können wir schon wahrscheinlich sagen, dass dieser Sommer extrem heiß wird, weil eben der Nordatlantik so aufgewärmt ist und in Österreich wird jetzt sicherlich die Sommermonate werden sehr, sehr heiß werden. Und das beinhaltet dann schon, dass man sich dem Thema Wasser trinken, gerade in Hitzephasen, wirklich widmen muss. Ja? Weil viele Menschen und speziell ältere Personen, ab einem gewissen Alter verliert man diese Fähigkeit, den Durst zu spüren. Ja? Und dann wird es kritisch, wenn es dann heiß ist, der Kreislauf kollabiert. Warum? Weil man einfach zu wenig getrunken hat. Ja? Und da muss man selbst darauf achten, dass man auf diese Flüssigkeitsmenge kommt, gerade in Hitzetagen. Ja.
Dein Unternehmen setzt auf Sonnenstrom, elektrische Fahrzeuge und Refurbishment von Wasserspendern. Was war da irgendwie so die größte Hürde bei der Umstellung auf diese nachhaltigen Praktiken? Und wie hat das vielleicht auch die Stimmung im Team verändert?
Also die ganze Transformation haben wir vor 3-4 Jahren eingeleitet. Ausschlaggebend war wirklich die Installation einer riesengroßen PV-Anlage an der Quelle. Also wir füllen ja unser Wasser in Thalheim an der Mur in der Steiermark ab. Das ist in der Nähe von Judenburg und haben dort eine gigantische PV-Anlage installiert. Und auf einmal haben wir gesehen, wie viel Strom wir produzieren. Es war wirklich, also wir produzieren da fast 300.000 Kilowattstunden im Jahr. Und können jetzt dann und für sich die gesamte Prozesswärme, die wir benötigen fürs Abfüllen, das sind ja Mehrwegflaschen, wir müssen ja alle Flaschen reinigen und das auch mit 65 Grad, diese Prozesswärme generieren wir mit unserem eigenen Strom. Und wir füllen unser Wasser mit unserem eigenen Strom ab und jetzt seit November letzten Jahres, wir haben einen 40-Tonner, voll elektrischen 40-Tonner LKW und bauen unsere Logistik so auf, dass von der Quelle zu den Bundesländerniederlassungen die Flaschen voll elektrisch emissionsfrei ausgeliefert werden mit unserem eigenen Strom. Und das ist halt schon eine super geile Story, würde ich mal fast sagen. Weil es ist wirklich einzigartig in der Getränkewirtschaft. Also wir sind in unserer Branche wirklich die einzigen in ganz Europa, die eine voll elektrische, emissionsfreie Abfüllanlage haben. Und jetzt noch mit dem Bindeglied von diesem voll elektrischen LKW, das ist einzigartig auch in Österreich in der Getränkewirtschaft. Also es gibt auch keinen Bierbrauer oder anderen Getränkeabfüller, der das so bewerkstelligen kann. Ja. Und der nächste Step ist von den Niederlassungen zum Endkunden auch voll elektrisch. Das heißt, wir haben dann die gesamte Wertschöpfungskette emissionsfrei und voll elektrisch durchdefiniert. Und es gibt ja wenig Produkte und speziell bei Getränken, wo du etwas bekommst vom Produzenten direkt, der dann emissionsfrei das Produkt herstellt und dir bis zur Haustüre liefert. Ja? Und diese Kette komplett voll elektrisch emissionsfrei. Und das ist unsere Vision. Mhm. Und wir sind schon wirklich weit vorangeschritten. Wir haben 58 Elektrofahrzeuge in der Flotte. Also wir haben insgesamt 100 Fahrzeuge. 58 davon sind schon voll elektrisch. Und wir reden jetzt nicht mehr nur von PKWs. Also das sind wirklich Lieferfahrzeuge, wo Tonnagen transportiert werden, also hohe Gewichte. Und man muss eins dazu sagen, wir absolvieren 1000 Anlieferungen pro Tag. Ja, und 58% davon sind schon voll elektrisch emissionsfrei. Und das ist eine Hausnummer. Da sind wir schon auch sehr stolz drauf. Und es ist auch innerhalb unserer Gruppe, innerhalb der Watercooler-Industrie, komplett einzigartig weltweit. Also da haben wir schon, sind wir so ein kleiner Hidden Champion in unserer eigenen Branche.
Was macht ihr da anders? Wieso gelingt euch das und den anderen nicht? Ist da das Verständnis vielleicht noch nicht da oder denken die, das geht nicht?
Genau. Es ist reines Mindset. Es ist volles Problem im Denkmuster. Wir sehen es in der eigenen Branche. Den Logistikbereich und die Last Mile Delivery auf elektrisch umzustellen, davor haben die Leute wirklich Angst. Ja. Es kommt ja nie von der Mitarbeiterseite. Kein Mitarbeiter, kein Fahrer steht da und sagt, ich hätte jetzt gerne ein Elektrofahrzeug. Ja, es muss wirklich von Top-Down diese Vision runtergelebt werden. Und es muss gezeigt werden, dass es möglich ist. Weil technologisch ist es möglich. Es gibt keine Ausreden. Es ist alles vorhanden. Ja. Wir haben nur sehr frühzeitig damit begonnen. Und das wollte ich auch vorher damit auch zum Ausdruck bringen. Wenn wir über Verantwortung sprechen, wir definieren die Zukunft. Wir müssen 2-3 Jahre vordenken. Und das haben wir gemacht. Insofern, wir haben eine automatisierte Routensoftware eingeführt, die genau darauf achtet, dass wir auch mit vollelektrischen Fahrzeugen wenig Kilometer ableisten von Stop zu Stop und auch die Lade- und die Batteriekapazitäten und die Lademöglichkeiten mit einspielen lassen. Das heißt, wenn jetzt ein Fahrzeug von uns fährt ja in der Regel nur maximal 100 Kilometer am Tag, ja, und wenn wir und kann aber zum Beispiel nur 60 Flaschen aufnehmen von der Gewichtung von der Nutzlast her, er muss aber 120 Flaschen ausliefern. Das heißt, er muss einmal nachladen kommen und er muss wahrscheinlich einmal also nicht nur Wasser nachladen, sondern auch Batterie nachladen und das muss alles in diesen Tagesablauf eingeroutet werden und wenn es vollautomatisiert abläuft mit einem Algorithmus, dann ist es bewerkstelligbar.
Das heißt, es wurde dann auch gut angenommen von den Mitarbeitern, oder?
Genau. Und dann gibt's diesen Aha-Effekt vom Mitarbeiter: Es ist möglich. Er muss zwar jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren, weil es ist schon so, dass dann diese Ladezyklen, die müssen auf der Ladestation einfach abgewartet werden, 20, 30 Minuten, und dann kann er weiterfahren. Dieses Bewusstsein muss geschaffen werden. Aber im Endeffekt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind stolz darauf. Ja, die kommen nach Hause und können der Familie erzählen, ich fahre in einem vollelektrischen Fahrzeug und verschmutze nicht die Umwelt. Ja, und wo gibt's das? Man muss ja auch sagen, wir sind ja fast ein Logistikunternehmen geworden. Ja? Also ein Logistik- und Serviceunternehmen. Und bei 1000 Lieferungen pro Tag ist schon eine Menge. Und wir haben auch, wenn wir jetzt keine elektrischen Fahrzeuge im Unternehmen hätten, einen wirklich schlechten CO2-Fußabdruck. Und das hat jedes Logistikunternehmen in Österreich.
Und das hast du geändert?
Das haben wir geändert. Und deswegen ist es uns auch wichtig, das im Unternehmen messbar und begreifbar zu machen. Wir spielen hier nicht mit CO2-Äquivalenzen oder irgendwelchen Kennzahlen, sondern wir haben definiert Diesel-Einsparung. Liter Diesel. Also wir verbrauchen, wenn wir jetzt im regulären Betrieb wären, bräuchten wir ca. 310.000 Liter Diesel im Jahr für dieses Volumen. Ja. Und wir wollen wirklich 5.000 Liter Diesel pro Monat einsparen. Ja. Wir haben dieses Jahr schon 25.000 Liter Diesel eingespart. Und das in einem Unternehmen, wir sind ja im Verhältnis klein. Jetzt stell dir vor, das macht jedes Unternehmen in Österreich, welchen Hebel das hätte. Auf einmal könnte Österreich von den ganzen Dieselimporten eigentlich relativ rasch auf ein komplett anderes Niveau kommen. Ja. Der Hebel ist extrem hoch. Ja. Und deswegen diese Diskussion über Elektrofahrzeuge, die führen wir im Unternehmen gar nicht mehr, weil wir sehen, welchen Impact es hat. 5000 Liter Diesel in einem Monat einsparen, ist gewaltig. Und wir haben keine große Flotte im Vergleich zu anderen Logistikunternehmen.
Was kommen da dann von anderen, wenn du vielleicht so im Netzwerk sprichst, für Gegenargumente, wenn die sagen, na, das würde ich nicht machen, das bringt nichts oder das macht keinen Sinn?
Es ist nicht praktikabel, es ist unangenehm. Ja, ein Fahrer auf der Ladestation, also ein Mitarbeiter auf deiner Ladestation zu sehen, ist verschwendete Zeit. Das sehen viele so oder sie beschäftigen sich mit dem Thema Elektromobilität nicht ordentlich. Also ich habe vor 8 Jahren begonnen, mit einem Elektrofahrzeug zu fahren. Ja, das war sehr, sehr schmerzhaft. Also ich habe einen BMW i3 damals gehabt, ja, und bin von Linz nach Wien jede Woche gefahren. Das Fahrzeug hat eine Reichweite von 150 Kilometer damals gehabt. Das heißt, du kommst nicht durch. Und somit bist du 2,5 Stunden oder mehr als 2,5 Stunden unterwegs gewesen. Und das war eine schmerzliche Erfahrung, aber diesen Weg muss man gehen, um die Angst vor Elektromobilität zu nehmen. Es ist alles möglich. Wenn heute jemand sagt, dass nicht genügend Ladeinfrastruktur in Österreich existiert, dann ist es ein Fehlgedanke. Es ist nicht der Fall. Also du kannst alle 20, 30 Kilometer kannst du schnell laden, ja, und das dauert nicht lange. Die Fahrzeuge sind hochentwickelt und auch die Technologie ist vorhanden, auch im Nutzfahrzeugbereich. Also es gibt wirklich keine Ausreden und das Einzige, die Anschaffungskosten, also der 40-Tonnen-LKW hat ja schon 300.000 Euro gekostet und wir kalkulieren diese Themen immer ohne Einbeziehung von Fördermaßnahmen. Das heißt, das Thema muss sich rechnen, auch finanziell ohne Einbeziehung von Förderung. Und das rechnet sich, weil wir einfach diese Dieselkosten, diese immensen Dieselkosten, die ein LKW verursacht, einfach einsparen und natürlich auch diese Mautersparnis haben. Und damit könnte das eigentlich jedes Logistikunternehmen eigentlich umsetzen.
Also das heißt auch im wirtschaftlichen Sinne?
Absolut, absolut.
Mhm. Was ist dein Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ökologisch und ökonomisch.
Was ist dein persönlicher Antrieb, das alles so voranzutreiben?
Am Anfang war es dieses Experimentelle, mal zu sehen, was funktioniert es? Und dann, wo man gesehen hat, es funktioniert, auf einmal. Also ich war der Einzige im Unternehmen, der ein Elektrofahrzeug damals gehabt, vor 8 Jahren. Und damit in dem Sinne war ich auch die Lachnummer. Sie haben ja, das Management-Team hat mich ja dementsprechend belächelt, von Linz nach Wien zu fahren mit einem i3. War schon ein komischer Eindruck für manche. Aber es hat schon eins bewirkt, nachdem sie gesehen hat, es geht, es funktioniert, ist das gesamte Management-Team relativ rasch umgestiegen auf auch Elektrofahrzeuge. Und dann ist es dann in die nächste Ebene und auch heute die Fahrer, die sind voll committed, ja, die sind on board und da wird nicht mehr darüber geredet, geht's oder geht's nicht, ja, und, also, und heute ist es wirklich, es hat dieses Mindset im Unternehmen so arg verändert, weil es kommen von der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenseite kommen jetzt Vorschläge, wie wir unsere Prozesse nachhaltiger gestalten können. Ja. Ein Beispiel, wir haben ja 32.000 Wasserspender, alle Wasserspender müssen alle 6 Monate hygienisiert und gereinigt werden. Das heißt, wir machen über 60.000 Hygieneservice jedes Jahr. Und beim Hygieneservice fällt natürlich Müll an. Ja. Also auch wenn es nur einfache Papiertücher sind zum Beispiel, das ist aber ein Weg. Ja. Und jetzt ist aus der Mitarbeiterseite gekommen, dass wir Mikrofasertücher verwenden, die gewaschen werden und sozusagen im Mehrwegzyklus sind. Ja. Und auf einen Schlag sind diese Papiertücher verschwunden im Unternehmen. Ein riesen Müllberg, der aber nicht sichtbar war. Der war nicht sichtbar, aber er ist jetzt definitiv eliminiert worden und das Ganze aus einem Vorschlagswesen vom Team heraus. Und so geht es eigentlich jeden Monat. Jedes Monat kommen Leute und sagen, ich hätte einen Vorschlag im Thema Nachhaltigkeit. Von sich aus.
Und was glaubst du, wie wichtig ist da? Ich meine, eigentlich ist die Frage eh schon beantwortet, aber diese Vorbildfunktion, weil das kommt ja jetzt, nachdem das alles mal ins Rollen gekommen ist, aber du warst der, der diese mit 150 Kilometer Reichweite den Arbeitsweg auf sich genommen hat. Braucht es diesen doch beschwerlichen Weg als Vorbildfunktion, damit sowas dann ins Laufen kommt?
Ja, also ich weiß nicht, ob es beschwerlich sein muss, aber es muss einfach jemand das Thema in die Hand nehmen und also wir haben ja unser Headquarter, wie ich gesagt, in Wien. Ich selber bin in Linz, bin jetzt dreimal die Woche in Wien. Wenn ich jetzt ich fahre seit 25 Jahren die A1 rauf und runter, wenn ich die ganzen Dieselfahrzeuge sehe von anderen Unternehmen, ja, denke mal schon, also da spielt Vorbildrolle jetzt keine große Thematik. Ja, also, und das muss man einfach irgendwann einmal in Angriff nehmen. Ja. Mir ärgert es auch, dass zum Beispiel Regierungsfahrzeuge nicht voll elektrisch sind. Ja. Warum müssen das Dieselfahrzeuge sein? Das ist kein Vorbild. Ja. Also das sieht man ja auch, das ist immer so ein Statement, geht man in die Zukunft, weil im Endeffekt, wenn wir uns ehrlich sind, in 30, 40 Jahren wird es keine Verbrennerfahrzeuge mehr geben oder halt in der Neuanschaffung, sondern es wird alles voll elektrisch batteriebetrieben sein. Wenn wir jetzt nicht als erstes auf diesen Zug aufspringen, wann dann? Sind wir dann in der Mitte oder die Letzten? Das wollen wir nicht sein. Wir wollen ja immer Vorreiter sein und auch gegenüber den Mitarbeitern zeigen, dass wir in die Zukunft denken. Ja? Wenn eine neue Technologie vorhanden ist, dann nutzen wir sie als Erster. Und aber nicht erst, wenn es jeder nutzt.
Aber ist da nicht auch die Diskussion noch so im Gange, ja, kann wirklich Elektromobilität die Zukunft sein? Weil dann ist ja auch wieder die Frage der Energiegewinnung. Es gibt ja schon auch sehr viele kritische Stimmen, ob wirklich das die Zukunft sein kann.
Ja, das ist absolut die Zukunft. Da muss man sich wirklich mal mit dem Thema näher beschäftigen, weil das wirklich Interessante ist, ja, und das habe ich ja auch schon erwähnt, die Produktion der Energie selber. Ja. Also wenn du selbst in der Lage bist, die Energie, die du dann für deine Prozesse und für dein Unternehmen benötigst, selbst zu produzieren können, du musst nichts importieren, einkaufen aus irgendwelchen Ländern, aus dem arabischen Raum oder wo auch immer, sondern du kannst es selber produzieren. Bei uns in Thalheim in Judenburg wird der Strom selbst produziert und den wir nutzen. Na, da muss ich nicht lang nachdenken darüber. Ja, und auch volkswirtschaftlich betrachtet, warum muss Österreich 6 Milliarden Euro Diesel- und Rohölprodukte einkaufen? Das Ganze kann in Österreich selbst produziert werden. Jeder LKW kann mit Strom betrieben werden. Und volkswirtschaftlich betrachtet ist es so eine unheimliche Wertschöpfung, die im Land generiert werden kann. Es ist ja auch jetzt letztens der Bericht rausgekommen, Österreich hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre zu einem Stromexportland entwickelt. Na, wie super ist das? Weil vor kurzem waren wir noch Importeur von Strom. Jetzt sind wir Exporteur.
Jetzt reisen wir mal in die Zukunft, natürlich mit E-Antrieb. Und wenn du da jetzt mal so einen typischen Alltag beschreibst, so einen Büroalltag vielleicht, was wird denn, denkst du, da Standard sein? Was wird verschwinden? Was wird noch kommen in deiner Idealvorstellung?
Also der ideale Büroalltag ist aus unserer Sicht wirklich ein entbürokratisierter, hochdigitalisierter Arbeitsraum, wo man einfach von dieser Distraction weg ist. Ja. Also wenn ich schon alleine, mein Arbeitsplatz beinhaltet, dass ich so knappe 150 E-Mails am Tag bekomme, ja, das ist so viel Distraction, man kann sich nicht mehr auf wirklich die wichtigen Dinge konzentrieren. Ja. Und auch wenn man es möchte, mit allen Time-Management-Themen, Stellungen, es ist wirklich schwer unser Fokus ist drauf, dass wir wirklich Prozesse schlank digitalisieren, Workflows komplett paperless und digital ablaufen lassen, dass einfach diese Belastung von den Mitarbeitern weggeht, dass sie auch, wie schon zuvor erwähnt, auch diese AI-Tools verwenden, dass sie produktiver werden, dass auch das Arbeiten mehr Spaß macht, dass man auch mehr interagieren kann mit Kollegen, dass man die Zeit hat für gute Gespräche, für Innovation, dass man Zeitfenster hat, auch zu innovieren und die Gedanken spielen zu lassen, wo geht die Reise hin, in dem Thema, in dem Projekt, im gesamtheitlichen Kontext. Das wäre für mich schon ein großer Wunsch, dass wir wirklich Belastungen herausnehmen, Frustrationsmomente, Friktionen zwischen Abteilungen, wenn einfach Prozesse besser gestaltet werden mit technischen Möglichkeiten, die einfach existieren.
Wenn du jetzt einen Tag lang Umweltminister wärst, welche Maßnahme würdest du denn gern sofort umsetzen, um Unternehmen zu umweltfreundlicherem Handeln zu bewegen? An einem Tag wird es vielleicht schwierig, sagen wir schon ein bisschen eine längere Zeitspanne.
Ja. Ich glaube, die Regierung müsste mal wirklich großes Vorbild sein. Ja. Also alle Regierungsfahrzeuge, die ganze Flotte von Österreich muss auf voll elektrisch umgestellt werden, weil dann wird auch gezeigt, hallo Freunde, es ist möglich, jedes Unternehmen kann eigentlich die Firmenfahrzeuge umstellen. Das ist keine Hexerei mehr, da kann man mal ein Vorbild sein. Und das andere, was ich eh auch schon erwähnt habe, ist, jedes Unternehmen sollte seine Energie, das sie benötigt, selbst erzeugen können. Also da dürfen keine Barrieren sein. Also wir haben 8 Standorte in Österreich. Wir versuchen wirklich an jedem Standort einen Supercharger zu installieren, also ein Schnellladesystem mit 150, 200 kW Ladeleistung. Und es werden uns so viele Steine in den Weg gelegt. Also 18 Monate Wartezeit ist mittlerweile die Regel. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Firmen einfach die Lust verlieren und einfach warten. Ja, warten wir mal die nächsten 5 Jahre, dann wird sie was tun. Und das ist verschwendete Zeit. Also wirklich die Unternehmen den Anreiz geben, den Strom selber zu produzieren, selber in die Fahrzeuge zu laden, weil es bewirkt so viel. Dieser Impuls im Thema Nachhaltigkeit, das ist sichtbar für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das ist ein klares Statement, dass das Unternehmen was macht in die richtige Richtung.
Gibt es eigentlich eine Frage, wo du dir denkst, die hat mir noch nie jemand gestellt, die würde ich jetzt gerne mal beantworten?
Spannend wäre die Frage, gibt es in 30 Jahren noch Einwegplastikflaschen?
Du würdest es gern mit Nein beantworten, oder? Weil ihr so viel bewegt habt dazu.
Meine Vorstellung ist, nein, es gibt sie nicht. Ja? Weil die Plastik-Einwegflaschen sind gekommen in den 70er Jahren und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in 30 Jahren wieder gehen. Weil die Menschheit ist ohne Plastik-Einweg ausgekommen, ja? Und die Getränkewirtschaft hat es den Konsumenten aufs Auge gedrückt, ja? Und heute sind wir so konditioniert. Und die Notwendigkeit ist ja nicht unbedingt vorhanden, ja, wenn man die richtigen Maßnahmen setzt, ja. Sind wir wieder auf der Strecke Linz-Wien, A1, ja. Wenn du heute mit einer Refillflasche, Trinkflasche unterwegs bist, hast du wirklich ein Problem, diese aufzufüllen, ja. Und dann bist du gefordert, an der Tankstelle stehen zu bleiben, dir beim Tankstellenshop eine Plastik-Einwegflasche zu kaufen. Und wenn jetzt wirklich Hörer, Hörerinnen dabei sind, die Refill-Thematik kennen, du hast wirklich Probleme in Österreich. Ja? Also wenn ich dann noch mitbekomme, dass auf Toiletten wird bewusst ein Sensor eingebaut, dass die Portionierung des Wassers definiert wird und dann noch vorgewärmt. Das heißt, du hast zwar kannst dir schön die Hände waschen, aber du hast keine Möglichkeit mehr zu refillen. Und das ist gang und gäbe auf den österreichischen Tankstellen und somit, wo bleibt die Möglichkeit? Die Asfinag baut jetzt gerade ihr neues Konzept aus mit den Raststätten und die einzige Möglichkeit, Wasser in einer Trinkflasche abzufüllen, ist am Hydranten.
Die Frage zum Schluss.
Wie denkst du denn, wird das Pfandsystem, also die Einführung des Pfands, jetzt den Umgang mit Plastikflaschen in Österreich verändern?
Ich habe da wirklich auch eine gespaltene Meinung dazu, weil wir auch den Blick international haben und wir sehen zum Beispiel in Deutschland, wo es ja seit 20 Jahren den Pfand gibt, dass es hier auch eine sehr negative Entwicklung gibt. Und zwar, es kann ja sein, dass viele Konsumenten und Konsumentinnen, dass dieser Wert von 25 Cent für den Pfand einfach zu wenig ist, um hier wirklich diese Mühsal auf sich zu nehmen, um dieses Gebinde zurückzubringen zum Automaten und dann diesen Pfandgutschein wieder einzulösen, sondern vielfach werden einfach diese Gebinde trotzdem in den Müll geschmissen. Ja. Und dann entsteht eine Thematik, die gesellschaftlich sicherlich ein Problem beinhaltet. Und zwar ältere oder armutsgefährdende Personen gehen dann zum Müskübel hin und nehmen sich diese Pfandgebinde raus. Ja. Und möchten wir als moderne Gesellschaft das sehen, dass andere Personengruppen in der Gesellschaft auf einmal beim Müskübel stehen und Dosen und Plastikflaschen zusammensammeln? Ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, dass die Stadt Innsbruck eine Pfandhilfe beim Müskübel anbringt, wo sozusagen jemand noch diese Pfandflaschen sichtbar in diesen Ring reingibt, ja, dass es eine Hilfe ist, dass derjenige, der im Müskübel die Pfandgebinde sucht, dass die leichter zu entnehmen sind. Und der Gedanke geht ja vollkommen in die falsche Richtung. Ja, diese gesellschaftliche Spaltung zwischen Arm und Reich wird ja dann noch mehr sichtbar. Der eine kann sich das Pfandgebinde leisten, weil es ihm eh egal ist und der andere muss dann zusammensammeln. Und wir sehen das in Deutschland und ich glaube, das ist, als in Deutschland das vor 20 Jahren eingeführt worden ist, die haben heute die Pfandthematik in einem ganz anderen Blickwinkel. Und wir sind am Anfang dieser Geschichte. Und wir erleben jetzt wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren, dass uns dieses Bild in der Straße dann auch nicht positiv erscheint. Und deswegen müssen wir jetzt im Vorhinein schon andere Wege finden und suchen, um überhaupt diesen Müll oder diese Einwegplastikflaschen zu vermeiden.
Was wäre da so ein Weg?
Einfach die Möglichkeit, überall im öffentlichen Raum, in öffentlichen Gebäuden, an Bushaltestellen, Bahnhöfen, Flughäfen, Bottle Filling Stations oder Refill-Möglichkeiten für eigene Trinkflaschen zu bewerkstelligen.
Wir trinken jetzt noch zum Abschluss ein Glas Wasser oder aus der Refill-Flasche und ich sage dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.